Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Bibelcast im Web.
Hallo.
Das muss ich ja jetzt schon schneiden.
Ja, also, hi.
Hast du dir keine Pickup-Line überlegt, Simon?
Nee.
Wie lange haben wir diesen Podcast?
Ja, also es ist für mich jedes Mal wie das erste Mal, Lukas.
Das ist fast zu romantisch, um wahr zu sein.
Ja, es ist aber
und das,
auch...
das noch in der verflixten siebten Woche.
Ja, das stimmt, es ist die verflixte siebte Woche. Aber muss ja mal auch sagen, ja, das kriegen ja die Zuhörer hier nicht mit. Wir haben ja einen Prozess gerade gehabt. Meine Kaffeetasse ist fast alle. Und zwar, als wir uns im Skype hier getroffen haben, war die voll und der Kaffee war heiß. Jetzt ist der Kaffee fast kalt. Und der Kaffee ist fast alle. Und jetzt will er hier, dass ich von 0 auf 100 wieder loslege. So ein Druck.
Ja, 0 auf 100 ist das Stichwort. Ich lese euch mal den Text vor, den wir heute besprechen wollen. Das ist Markus Evangelium Kapitel 1, die Verse 40 bis 45. Lest sie gerne mit, wenn ihr wollt. Den Link findet ihr auf unserer Webseite offenbartcast.de unter der Folge für bibelserver.com.
Schön.
Wenn ihr sehen könntet, was wir senden über Skype.
Ja, nee, ist alles gut. Ey Leute, jetzt los geht's.
Und es kam zu ihm ein Aussätziger. Der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn, und er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will's tun, sei rein. Und alsbald wich der Aussatz von ihm, und er wurde rein. Und Jesus bedrohte ihn und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm, sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, so dass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten. Und sie kamen zu ihm von allen Enden.
Ja, der Jesus. Kann man mal hier sagen, Jesus mag Leute nicht?
Simon, so ein pauschaler Bullshit.
Ja, also, es ist ja schon wieder so eine großartige Stelle, die so gut anfängt, ja? Da kommt so ein Aussätziger, den fällt so der Finger ab, ja? Und dann sagt er ihn, hey, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und der Satz ist halt so, OMG, du gehst mir komplett auf den Sack. Aber okay, ich mach das für dich, ja? Aber geh mir danach nicht auf die Nerven und geh im anderen. Finde ich schön. Mag Jesus Leute nicht? Ja, natürlich mag der Leute, aber offensichtlich kann der auch genervt sein.
Ich glaube, offensichtlich ist immer ein schlechtes Wort, wenn man eine Bibelauslegung macht, Simon.
Okay, sagen wir es mal anders. Ich habe das Gefühl, dass er hier genervt ist. Ich habe den Eindruck, dass es sein könnte, dass er hier genervt ist. Oder Gott sagt, naja gut, so weit gehe ich jetzt nicht, aber es ist
Simon,
schon so.
Simon, das ist sehr gut, weil du machst gerade die beiden Extreme klar. Ja? Das eine Extrem ist, folgendermaßen ist es ganz offensichtlich, man kann keiner anderen Meinung sein. Und das andere ist, ich habe nur so ein Gefühl, also ich habe den Text gar nicht gelesen. Ja, da hätte man mir auch ein Lied vorspielen können, dass jemand, der diesen Text mal gelesen hat, komponiert hat, um auszudrücken, was er dabei gefühlt hat. Okay, ja. Wir wollen die Bibel gemeinsam lesen, das heißt, wir lesen sie zum Glück mit vier Augen, nicht nur mit zwei und deswegen hoffentlich genauer.
Ja, wir tragen beide noch keine Brille, ja.
Genau, also noch ist es so, ja. Also ja. Wir sind zwar bärtig, aber wir sind nicht Hipster, ja. Wir tragen keine Hornbrillen.
Oh, also das ist nicht ganz richtig. Ich muss ja sagen, ich habe gestern endlich nach 3 Jahren hier in Essen entdeckt, im Rewe gegenüber verkaufen sie jetzt Clubmate und ich saufte Zeug ja total gerne.
Okay.
Ich bin schon ein bisschen Hipster, glaube ich. Also ist so mein Gefühl.
Okay, die Clubmate, der Ersatz der Hornbrille.
Ja.
Gut, wie auch immer. Lass uns den Text mal ganz genau lesen, von Anfang an, und nochmal ein bisschen durchgehen, was da so tatsächlich drin steht. Ich habe nämlich so eine Vermutung, dass deine Aussage zu 50% richtig ist.
Das ist ja fast immer so.
Und es kam zu ihm ein Aussätziger.
Ja, was ist denn eigentlich dieser Aussatz? Also ich glaube, das hat mich damals echt interessiert. Ich bin mir immer nicht sicher. Also Aussatz ist ja Lepra, oder? Also ich weiß es immer nicht so genau. Das ist ja irgendwie so eine Hautkrankheit.
Ja, genau. Aussatz ist, ich glaube, das ist tatsächlich Lepra, ja.
Ja. Wie kommt der denn zu ihm hin? Man muss ja mal sagen, die Aussätzigen, die lebten ja in so Kolonien, ja, so ein bisschen isoliert, nee, ganz isoliert, weil diese Krankheit ja damals nicht heilbar war und das war einfach total die Vollkatastrophe. Und sobald jemand entdeckt genau. hat, dass jemand Aussatz hat, musste der einfach schon weggehen. Und wie kommt der überhaupt zu ihm hin? Wo ist der Jesus denn? Die sind doch gerade unterwegs, oder was?
Ja, richtig. Wo ist Jesus denn? Das ist eigentlich die große Frage am
Anfang. Ja, wo ist er denn? Ja, also er hat ja zu seinen Boys gesagt, wir gehen jetzt woanders hin. Sagen wir mal, es ist jetzt 8 Uhr, aber die Zeit dazwischen ist wahrscheinlich wurscht.
Naja, also das davor ist ja so eine summarische Erzählung, ne? Da werden viele Sachen zusammengefasst. Und das heißt nur, er ging durch alle Synagogen, predigte überall in ganz Galiläa und trieb Dämonen aus.
Ganz genau.
Das heißt, es kann zu jedem Zeitpunkt sein, kommt offensichtlich nicht drauf an, wann und wo es ist, aber es ist wahrscheinlich, dass das im Zusammenhang mal wieder mit der Predigt steht, weil das bei der Sache mit dem Dämon auch so war, ne? Dass Jesus gepredigt hat und dann jemand auf ihn zukam, immer wenn er irgendwie öffentlich greifbar ist, weil wenn er es nicht sein möchte, dann findet man ihn ja auch nicht, haben die Jünger ja gerade selber erfahren.
Stimmt,
ne? Ja. Haben ihn ja nicht gefunden, bis er morgens irgendwo auf dem Berg zu finden war.
Was er so macht. Genau. Und da kommt also dieser irgendwo, wir stellen uns vor, Jesus hat also gerade wieder eine flammende Predigt gehalten oder was auch immer. Und dann kommt dieser Aussätzige zu ihm und weiß ja so ein bisschen, ah, das war der Typ, der kann hier so krasse Sachen machen. Und sagt ihm, ey, heil mich doch. Also nee, er sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Finde ich übrigens total spannend. Das so ein bisschen... Spoiler, ja, so Jesus im Garten Gethsemane, wenn er sagt so, ja, nicht wie ich will, sondern wie du willst, Gott. Also ist halt so ein bisschen, ich frage mich immer, was ist denn das für eine komische Intention?
Lass uns da gleich drauf kommen. Ich möchte noch kurz beim Aussätzigen bleiben. Ich weiß, ich nerv dich damit, dass ich immer gerne bremse. Aber ich will gucken, dass wir auch vieles erwischen hier.
Ja, ja,
also, ein Aussätziger. Du hast gesagt, die wohnen in Kolonien. Genau. Das ist ja unter anderem auch so, weil Gott es so geboten hat. Nach dem jüdischen Reinheitsgebot, ja, in 3. Mose 13 steht das, da stehen die Reinheitsvorschriften und da steht unter anderem, dass man zum Beispiel keinen Aussätzigen berühren darf. Ja, und deswegen sind die Aussätzigen ja auch außerhalb des Lagers, damit man auf keinen Fall mit ihnen in Berührung kommt, weil wenn man das tut, dann steckt man sich nicht nur an, sondern dann wird man auch unrein. Man kann also nicht mehr in Kontakt mit Gott kommen sozusagen. Ja, weil wenn jemand unrein ist, wenn er, und das sieht man am Aussatz sozusagen, dann ist er von Gott irgendwie getrennt. Zumindest ist das so die Lesart. So, davon gehen die aus.
Ja, das heißt, der Aussätzige will einfach nur Kontakt mit Gott haben.
Da sind wir noch nicht, Simon.
Ach so.
Geduld.
Mann, diese Spoiler-Fragen.
Immer Ruhe mit den jungen Pferden hier. Genau. So, aber du hast ja schon gesagt, der Aussätzige kommt dann einfach mal an, was ja eigentlich nicht geht. Ja, also er geht wahrscheinlich zur Synagoge, also so ins Zentrum zu den Leuten hin, wo er eigentlich nichts zu suchen hat. Das ist erstmal schon mutig, weil er sonst mit der vollen Härte der Autoritäten rechnen müsste, ne? Und du hast gesagt, willst du, so kannst du mich reinigen. Willst du? Was fängst du damit an?
Ja, was fange ich damit an? Das ist ja echt mal so eine Willensfrage. Also ich meine, ist ja nicht so, dass er ihm sagt, mach das oder mir geht's doch da schlecht, mach mal bitte, sondern er überlässt quasi alle Entscheidungen ihm, indem er ihn gar nicht auch reinquatscht in der Entscheidung, nicht mal ihn belabbelt, sondern im Wesentlichen sagt er eben, hey, guck mal, also offensichtlich habe ich hier ein Problem, ich habe wahrscheinlich überall eklige Fleischwunden und stinke wie so ein Elch. Ach, der arme Elch. Naja, und jeder weiß, dass ich Lepra oder Aussatz habe und jetzt stehe ich hier und sage, wenn du das möchtest, kannst du das machen.
Genau.
Das ist ein ganz tiefer Vertrauensausdruck, weil er halt damit auch ausdrückt, dass dieser Aussätzige echt ziemlich genau um die Macht von Jesus Bescheid weiß.
Ja, genau. Also er stellt ja auch keine Frage, ne? Dass er eine Frage oder ein Anliegen hat, das wird ja deutlich dadurch, dass er sich hinkniet, ja, und dann macht er nur einen Aussagesatz.
Absolut.
Also eigentlich einen Zuspruch. Ich weiß, du kannst es.
Genau. Und mehr sagt er ja erstmal nicht.
Aber er sagt nicht das, was ich jetzt erwartet hätte, ja, da kommt halt ein Kranker zu Jesus und sagt halt nicht, heile mich, sondern er sagt, du kannst mich reinmachen. Und jetzt?
Also, ich weiß nicht so genau, muss ehrlich sagen, ich weiß echt nicht, worauf du hinaus willst. Ich fand die Stelle bisher immer furchtbar unspannend, aber du kannst mir jetzt mich amazen, bitte, amaze mich.
Naja, ich habe das jetzt gerade rausgesucht, weil ich erstmal halt diesen Unterschied, ja, es geht hier nicht um Heilung im ersten Sinne. Es geht nicht darum, dass der einfach gesund werden will, sondern dass er gereinigt werden möchte. Das heißt, das Heilen hängt damit zusammen, aber es steht hier aus einem Grund nicht im Vordergrund. Und zwar aus zwei Sachen. Reinigen bedeutet, dass man wieder am Kult teilnehmen darf, dass man also zu Gott kommen darf. Ja, das ist die eine Seite davon. Aber ich glaube, die viel relevantere für einen Menschen im ersten Moment dürfte wahrscheinlich sein, rein sein heißt, mit anderen reinen Menschen wieder zu tun haben zu dürfen. Ja, der ist ja völlig isoliert. Der hat es nur mit irgendwelchen anderen Leuten, die Krankheiten haben, zu tun. Das ist wahrscheinlich nicht so entspannt. Man ist dann auch noch ausgeschlossen von Erwerbsarbeit und was auch immer und kann sich so über Wasser halten. Und rein sein heißt hier auch wieder dazuzugehören. Weißt du, wenn er einfach sagen würde, heile mich, dann wäre das so, okay, er ist halt krank. Aber rein sein sagt, er gehört nirgendwo dazu. Ja, er hat nichts mit Gott zu tun und auch nichts mit reinen Menschen.
Boah, das ist schon krass. Meine Herren, also so, ja, ich glaube, ich kann
dir dazu bestimmen. Simon, deine Ironie kennt keine Grenzen.
Ey. Das ist wirklich, oh Gott, ich kann schon nicht mehr normal reden, offensichtlich. Das ist ganz furchtbar, aber okay. Ich meine es echt ernst. Das ist wirklich ziemlich spannend, weil ich das so noch nie gesehen habe.
Einfach ein bisschen weniger Superlative generell zu verwenden, dann ist die Kommunikation deutlich einfacher.
Ja. Mein Tag war vielleicht doch einfach zu, ist Karneval hier, ja? Es ist alles verrückt. Es ist Hammer. Ich bin heute einem Bierfass begegnet.
Und? Hast du mal gezogen?
Ja, es hatte... Furchtbar. Dieses Bierfass hatte seinen Zapfhahn an entsprechenden Stellen. Das war alles ganz schrecklich. Es stand mir gegenüber in der U-Bahn. Ich konnte nicht. Ach. Ja, also
nein, zurück. Wir sind eigentlich mitten im Text, ja, weil du hast an dem Bierfass offensichtlich was auszusetzen. Verstehst du? Aussatz. Was hast du dran auszusetzen?
Also ja, jedenfalls.
Daher kommt diese Redewendung.
Ernsthaft. Du quatschst gerade mich voll und ich glaub dir alles. Das geht nicht. Ich muss mehr Kritik haben. Ja, so, nein, Lukas. Nein, es ist irgendwie, ja, ich stimme dir doch schon total zu.
So, wir haben die Stelle, glaube ich, ganz gut verstanden. Dann können wir mal die restlichen Verse noch in der halben Zeit, die wir noch haben, irgendwie rüberbringen. Vers 41.
Na, endlich. Das ist für mich der wichtigste Vers übrigens in dieser Stelle.
Na, endlich.
Ja. Weil Jesus da mal so ein bisschen, also er wirkt jetzt nicht wie der Kuschel-Jesus, den man immer im Fernsehen zeigt oder im Film, so, weißt du, so, wo alle sagen, boah, Jesus, best
friend. Der Kuschel-Jesus, von dem Simon immer sagt, dass alle ihn kennen. Es gibt wahrscheinlich auch Leute, die das genau das Gegenteil von Jesus vermittelt bekommen haben, aber ja, was willst du denn sagen zu dem Kuschel-Jesus?
Ja, zum Kuschel-Jesus, der es nicht ist. Also ich will halt sagen, ich sehe da einen Menschen, der... Ich sag mal hypothetisch, ja, einfach schon den einen oder anderen geheilt hat und so ein bisschen genervt ist davon, dass er, weiß der Geier, was er in den Leuten immer sagt. Und wahrscheinlich ist nicht das Zentrum seiner Aussage, ich kann euch alle heile machen oder rein machen, sondern irgendwie kehrt um, ja, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ja. Und dann kommen die halt an und sagen, ich will wieder gesund sein oder rein oder was auch immer. Und es jammerte ihn und er streckte seine Hand aus. Ich meine, er sagt ja noch nicht mal so richtig was, ja. Doch dann sagt er irgendwann, ja, ich will's tun, sei rein. Und ich denke mir halt so, das ist halt so eine Fingerübung, die den Jesus ein bisschen auf den Sack geht, ja. Natürlich will er das irgendwie machen und er bittet ihn ja nicht mal und er glaubt ja voll an ihn und so. Aber Jesus ist da auch so ein bisschen in diesem emotionalen Zwiespalt, dass er sagt, ey Leute, irgendwie checkt ihr es halt auch gar nicht, ja. Ich renne hier rum, ich erzähle hier vom Evangelium, das Einzige, was ihr wollt, ist geheilt werden. Meine Herren, ey, das ist doch total für einen Arsch, das ist einseitig und am Ende stirbst du doch eh wieder.
Aber findest du das wirklich schon hier in Vers 41? Also ich glaube, du bist eigentlich bei Vers 43.
Okay, vielleicht willst du ja auch sagen, ja, vielleicht willst du ja, es gibt ja noch eine zweite Auslegungsmethode, man könnte auch sagen, und es jammerte ihn, dann war er sozusagen ganz emotional betroffen und hat ihn deswegen geheilt.
Ja. Ach komm. Ja, schon. Also wenn du zum Beispiel mit der Elberfelder gehst, die das übersetzt mit, und er war im Innersten berührt. Die haben ja auch den griechischen Text genutzt und das übersetzt. Von daher, ich glaube, es ist näher am Text an dieser Stelle. Ich glaube, du hast recht mit dem Kram, aber der kommt erst später. An dieser Stelle ist Jesus richtig berührt, ja, und sieht, da ist einer, der braucht jetzt Hilfe. Und der gehört schon so lange nicht dazu. Und der guckt in das Leben dieses Menschen hinein und sieht einfach, wie verloren er ist. So, und wie ätzend sein Leben in den letzten Jahren war. Wie traurig. So, und jetzt ist er auch traurig.
Ja, das ist super. Ja, ja. Ich stimme. Ja, okay. Ja, du hast recht. Also, du hast recht.
Ich muss nicht recht haben, aber ich glaube, es ist hilfreich.
Wenn ich darüber nachdenke, glaube ich das auch. Also wenn ich jetzt jetzt möchte ich auch gerade den kuscheligen Jesus, der mich in die Arme nimmt und es jammerte ihn.
Genau, du kriegst erstmal den kuscheligen Jesus, das ist ja auch schön so. Ja. Und er streckt seine Hand aus. Guck mal, das finde ich schon mal schön, ja, manche Leute reden darüber, wir müssen den Arm Gottes bewegen, wenn wir beten und so. Hat vielleicht seinen Platz, aber Jesus macht das auch von selbst, ja. Wenn da also jemand hinkommt und wirklich Nöte hat, dann muss man nicht erst irgendwie was Krasses machen oder so, sondern es braucht irgendwie den Glauben, den der Aussätzige da mitbringt und sagt, ich weiß, du kannst es tun. Und Jesus lässt sich davon berühren und reagiert. So, kann so sein.
Und dann passiert etwas ganz Wunderbares.
Und zwar,
er fasst ihn an.
Ja.
Und das finde ich aus folgendem Grund ganz toll. Jeder, der schon mal vielleicht Obdachlosenhilfe oder so weit gemacht hat und mal so richtig fertige Leute gesehen hat und die Leute dann quasi berühren muss, ja, das ist ganz schön heftig.
Ja.
Und die Leute haben ja deutlich weniger als so ein Leprakranker. Und man hat manchmal das Gefühl, man muss jetzt trotzdem irgendwie sich waschen gehen. Und ich finde es halt so geil. Weil drückt er damit so viel aus? Vielleicht muss Jesus ihn ja noch nicht mal anfassen, damit der Typ dann sauber, klar rein, was auch immer wird. Aber er macht's. Und er ist damit der Erste wahrscheinlich,
der erste Reine gemacht hat, ja.
Ja. Die erste Berührung, die der Mann da, oder die Frau, wir wissen es ja nicht, bekommen hat, war halt Jesus. Und das ist halt total nice.
Pass auf, zwei Sachen, warum das richtig geil ist. Zum einen, Jesus bricht an der Stelle das Gesetz. Er verstößt gegen 1. Mose 13. Ja, er berührt als Reiner einen Unreinen. So. Ja. Müssen wir gleich nochmal drauf kommen. Ich würde das gerne zurückstellen bis Vers 44, weil da sich für mich so ein logischer Schluss anbietet. Das andere ist, ein Bild dafür, wie das funktioniert, dass Jesus uns von Sünden rein macht. Ja, da ist auch dieses Wort rein in dieser Formulierung, die wir irgendwie schon lange mit uns rumschleppen, so als Christen, ist, dass das, was an uns unrein ist, das, was an uns Gott nicht angemessen ist und auch dem Menschen nicht angemessen, all den Kram, mit dem wir Gott und die Menschen anpissen, könnte man sagen, ja, als anderen Begriff für Sünde, so alles, was lieblos ist, das geht auf Jesus über und dadurch sind wir rein. Also dadurch sind wir frei, dadurch sind wir gesund, dadurch sind wir heil. So, das finde ich irgendwie an dieser Stelle mal einfach schön als Bild dafür, was es bedeutet, wenn jemand von Jesus angenommen wird, von Jesus berührt wird. Dann wirst du nämlich automatisch rein und gehörst wieder dazu.
Ja, ich würde vielleicht noch eine andere Facette quasi daraus ziehen, und zwar, dass halt dieser Jesus an der Stelle offensichtlich tatsächlich das tut, was ja fast krass gar nicht geht. Er sagt halt, sei rein, er sagt halt, du hast die Sünde nicht mehr, und zwar ohne großartigen Akt. Ja. Ich meine, später in diesem Text wird es ja nochmal angegangen, aber an dieser Stelle sagt der Typ das und macht das und ist damit immun gegen Sünde, immun gegen diese ansteckende Krankheit, tatsächlich auch immun gegen diese Krankheit und nicht nur das, sondern er macht es weg, weil er es sagt. Ja? Und das ist halt auch eine Zäsur, weil das in so einer krassen Öffentlichkeit passiert. Diesmal passiert es halt nicht bei Simon und den Bros zu Hause, sondern es passiert in der Öffentlichkeit. Alle können es sehen und damit macht sich Jesus dermaßen angreifbar und potenziell total unbeliebt. Und das ist so krass. Und daran, also eigentlich kann man hier die Stelle dann schließen und sagen, deswegen ist er Gott. So, eat this. Ja, und jetzt ans Kreuz mit ihm und dann ist das Ding erledigt. Also ich finde es halt krass. Das finde ich krass, weil er das tut. Ja.
Ja, noch hat er die Leute nicht genug provoziert.
Ja, jetzt hat er die Leute noch nicht provoziert, obwohl es schon eine harte Provokation.
So. So ist es, Simon. Und alsbald wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Genau, so wie Jesus das gesagt hat, Jesus sagt, zack, ist es Wirklichkeit geworden.
Darf ich da eine Frage stellen,
Lukas?
Und
dann kommt, nee.
Oh, dann nicht. Bitte weiter.
Hau raus.
Ich habe mich immer gefragt, wie das denn aussieht. Also ich stelle mir vor, da kommt so ein Typ, dem fehlt schon die Hälfte der Finger. Wächst er denn nach? Oder wie ist das? Also jetzt wirklich gar nicht, kein zynischer Scheiß. Ich frage mich, wie das gemeint ist.
Keine Ahnung.
Schön.
Aber hier steht er war gesund oder so, sondern da steht, er wurde rein.
Ja, aber weil wir uns ja gerade über Reinheit unterhalten haben und jetzt scheinbar für mich ist das nicht so richtig klar. Meintet jetzt irgendwie, ja, also er hat die Krankheit ist, nicht ja. mehr und deswegen kann er an der Gesellschaft wieder teilnehmen und alles nice. Aber wie meint er das? Ist er jetzt trotzdem irgendwie krank, verkrüppelt? Ich weiß nicht. Also es ist mir echt, fällt mir schwer. Also weil ich will das verstehen.
Ich finde deine Frage wichtig, weil die darauf hingeht, dass wir Bibeltexte auch irgendwie, dass es hilfreich ist, sich das vorzustellen, ne? Und zu sehen, dass es eine wirkliche Situation ist. Eine Sache, die in der Geschichte passiert ist, braucht für uns auch irgendwie das Bewusstsein, wie das ist, wenn das ein Mensch wirklich erlebt, ne? Aber an der Stelle steht dafür zu wenig, würde ich sagen. Also in dem ganzen Text wird nirgendwo darauf eingegangen.
Ja.
Und das ist zwar schade, aber
vielleicht ist es eine Kontroverse, die wir vielleicht im Laufe dieses Podcasts niemals klären, ja. Aber da geht halt für mich dieses Problem auf, dass die haben evangelikale Kreise, ich sag's ihnen jetzt mal so, und die sagen halt, du kannst halt Menschen heilen. Und ich sehe das ja auch als Möglichkeit an, dass Menschen geheilt werden, auch durch Hand auflegen und alles. Ich meine, wir haben schon mal in der Folge drüber gesprochen. Das Ding ist halt, es gibt halt Menschen, die glauben total krass an Gott, die sind total krank, ja, und dann ist alles scheiße. Und dann werden sie nicht gesund in dem Maßstab der Abwesenheit der Krankheit, dass der Körper voll funktionsfähig ist, wie sich die Medizin das vorstellt. Und da kann man dann ja sagen, ja, aber da steht's doch drin. Und dann ist das aber nicht der Fall. Und ich frage mich halt, und er wurde rein, was meint denn das? Meint das, der ist gesund? Oder ist die Krankheit so weg, dass er an der Gesellschaft teilnehmen kann und hat trotzdem seine Blessuren von der Krankheit immer noch übrig? Narben, ja. Das ist total wichtig für mich zu verstehen. Weil, ich kann jeden Menschen verstehen, der sagt, er glaubt nicht an Gott, weil er krank ist, oder er glaubt an Gott, ist krank und ist trotzdem alles scheiße und sein Glauben ist nur am Hadern und so, weil das wird hier nicht besprochen.
Richtig.
Und wenn ich mir das vorstelle, dann kommt für mich erstmal eine Sache als Theologe, komme ich so ein bisschen an einer Stelle zumindest raus, dass dieser Mann oder diese Frau, dass er erstmal frei wird, dass er wieder an der Gesellschaft teilnehmen kann. Und es kann also schon trotzdem sein, dass wenn ihm durch seinen Aussatz dann eine Hand abgefallen ist, dass die trotzdem nicht nachgewachsen ist. Das ist erstmal, was ich glaube dazu.
Das kann auf jeden Fall sein. Und die Frage ist auch wichtig. Und ich finde das total wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil es viele Leute gibt, denen das so geht, dass das Wunder, auf das sie gehofft haben, nicht eingetreten ist. Und es andere Leute gibt, die das Wunder erlebt haben. Ja, und man kann den einen nicht absprechen, dass das scheiße ist. Und man kann den anderen nicht absprechen, dass es toll ist, dass das passiert ist. Ja. Aber es steht hier zu wenig darüber und ich finde es wichtig, die Frage auf die Liste unserer wichtigen Fragen zu nehmen für Situationen, wo das tatsächlich behandelt wird, ja, weil man kann an den Text auch rangehen und sagen, hey, wenn Jesus einen Aussätzigen heilen will, dann kann er ihn heilen und wenn du nicht geheilt bist, bist du selber schuld. Aber das ist kompletter Quatsch. So, also der Aussätzige macht nichts, außer hinzugehen und zu sagen, du kannst es. Und wir sehen, Jesus kann es. Und er macht's auch, weil es ihn im Herzen berührt. Aber hier steht nicht, wie Jesus reagiert hätte, wenn Peter Meyer aus Ostwestfalen sich bei Jesus gemeldet hätte und gesagt hätte, mir ist mein Fuß amputiert worden, ich brauche den zurück oder so.
Ja, nee, aber total. Ich habe, um das Thema damit abzuschließen, ich habe darüber mal eine Predigt gehalten, die man auch jetzt noch im Netz findet, die heißt hilft Gott immer? Fragezeichen. Wir können es ja verlinken hier im Podcast.
Wir verposten die nochmal. Wir verposten die nochmal auf unserer Twitter- und Facebook-Seite.
Ja, prima.
Genau.
So, dann weiter im Text.
Genau, so, jetzt kommen wir mal geschmeidig über die nächsten Verse zum Schluss. Und da heißt es dann, Jesus bedrohte ihn und trieb ihn alsbald von sich. Simon, der Anarchist der Antike ist zurück.
Ja. Boom! Boom! Zerschlägt seine Bierflasche auf den Boden und sagt, verpiss dich! Naja. Nee. Aber, ja.
Was ist passiert in der Zwischenzeit? Warum reagiert Jesus so?
Tja, gute Frage.
Oder warum handelt er so? Er reagiert ja nicht mal. Er handelt ja einfach.
Er bedroht ihn, ne? Also, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Theorie.
Okay, ich habe schon eine.
Na dann.
Ah, steile Thesentag. Also Jesus bedroht ihn und treibt ihn von sich und jetzt würde ich gerne mal vorgreifen, weil er dann ja sagt, sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und so weiter und so fort, wie es Mose geboten hat. Und er ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen.
Er ist voll der Spacken.
Genau, er ist voll der Spacken. So, und wenn wir jetzt das, was wir vorhin festgehalten haben zu dem Wissen von Jesus über den Aussätzigen, ja, warum ihn das jammert, wie Luther so schön schreibt, also warum er emotional berührt ist von diesem von diesem Menschen und seiner Bitte, weil er nämlich in sein Leben hineinsehen kann, die ganze Trostlosigkeit sieht, dann sieht Jesus aber auch schon voraus, wie der Mensch jetzt damit umgeht. Ja, und deswegen, er liebt es, Menschen heil zu machen, aber er mag es nicht gerne, wenn sie nicht auf ihn hören.
Also, Moment. Also er heilt ihn und Jesus sieht dann, jetzt ist er voll der Idiot. Und das kotzt ihn dann an und dann sagt er ihm, das, was er ihm sagen muss, aber es klappt nicht. Hä?
Naja, also warum rastet Jesus aus? Ja, warum bedroht er ihn? Warum wird er so emotional und vielleicht sogar zornig?
Ja, du willst mir jetzt doch nicht sagen, dass ihm jetzt bewusst wird, dass das nicht richtig geil war, die Nummer.
Nein. Aber ihm ist ganz wichtig, dass von ihm nicht so erzählt wird, nach dem Motto, Jesus hat mich geheilt. Ja, darum geht's ihm nämlich nicht. Wir haben das letztes Mal ja am Schluss festgehalten. Jesus geht's darum zu predigen und den Leuten die Botschaft von Gott mitzubringen. Hast du vorhin am Anfang auch ganz fett unterstrichen, dass es Jesus nicht darum geht, eine krasse Sensation zu sein. Und wenn die Leute nur zu ihm kommen, weil sie geheilt werden wollen, dann geht es ihm ordentlich gegen den Strich. So, und wenn du jemanden begegnest und wenn ich jemanden begegne, dann habe ich einen gewissen Eindruck, was für ein Typ das ist, ja? Und wenn dir jetzt so ein Typ entgegenkommt, der so eine Laberbacke ist, ja? Der am Anfang zwar sich irgendwie so zurückhält und nur sagt, naja, willst du, so kannst du mich heiraten, aber eigentlich heiraten? Schon so den Eindruck macht, boah, ich, wenn er mich jetzt heilt, dann erzähle ich das allen. So, dann würde ich auch so reagieren und sagen, weißt du was? Mich hat das echt betroffen gemacht, was deine Situation ist. Aber ich ahne, dass du damit nicht umgehen kannst.
Mhm.
Und dass du mein Projekt in Gefahr bringst, weil du dich jetzt so geil fühlst.
Du hast übrigens heiraten gesagt, ne? Sehr gut. Ja. Wurscht. Ja, das glaube ich, das ergibt Sinn. Muss ich halt sagen, so war Jesus, ey. Komische Sache. Frage ich mich so ein bisschen, würde ich das machen? Da erinnere ich mich so ein bisschen an sämtliche sozialen Tätigkeiten, die ich in meinem Leben gemacht habe, die ja nicht immer auf die Dankbarkeit gestoßen ist, die ich gerne gehabt hätte. Und das ist tatsächlich ein komisches Gefühl, wenn man Menschen hilft und die das nicht zum Ausdruck bringen können. Ich habe mir bisher immer einfach persönlich dabei gedacht, das ist einfach nicht die Sozialisation, die haben, wirklich ernsthaft Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Ja. Ich habe immer davon ausgegangen, dass sie in sich drin aber empfinden. Das ist ja hier so ein Fall, wo man sagt, der empfindet die so nicht, wie Jesus die gerne hätte, dass er sie empfindet. Ja, an der Stelle muss man halt sagen, krass, zeigt halt noch mehr die Macht des Herrn, weil er einfach da das erkennen kann. Und zeigt auch, wie wichtig den Herrn es ist, zu heilen, denn das geht über alle Maße hinaus, dieser Wunsch.
Der Wechsel, der passiert, ist, am Anfang sagt der Aussätzige, wenn du willst, dann kannst du mich heil machen. Ja, da zählt, wenn wir Jesus als Gottes Sohn verstehen, ja, für uns heute, aus heutiger Sicht, da zählt Gottes Wille. Und dann entscheidet sich Gott, ja, und in dem Fall sagt Jesus, ich will dich gesund machen. Und jetzt an der nächsten Stelle sagt Jesus, was er will. Er sagt Gottes Willen sozusagen. Er stellt einen Anspruch. Und ja, dieser Anspruch, der interessiert den Aussätzigen null. Also den Ex-Aussätzigen, besser gesagt. So, also da ist ein Wechsel. Weißt du, erstmal dein Wille geschehe. Ja, und wenn es mir dann wieder besser geht, dann ist mir doch völlig egal, was du willst. Da würde ich das sehen.
Das beschreibt ein ganz typisches Problem, das ich auch ein bisschen habe.
Schönwetterchristen.
Eine ganz furchtbare Eigenschaft eigentlich.
Wir sind Schönwetterchristen.
Ja, also ich arbeite daran, es nicht zu sein. Lukas, wenn ich da mal dich so hineinziehe in dieses Ding, wie geht's denn dir damit? Schönwetterchristentum, wie gehst du damit um?
Naja, ist natürlich immer wunderbar, auszusagen, hey, was ich alles kann und nicht zu merken, dass ich das woanders her verdanke oder was ich alles für Möglichkeiten habe. Und ich drehe mich auch gerne um Probleme und Herausforderungen, viel mehr als um Geschenke und gute Sachen. Und es ist mir natürlich einfacher, Gott zu bitten, meine Probleme zu lösen, als ihm dafür zu danken, dass er viele Sachen on top tut, die für mich gar nicht problematisch waren.
Das ist ein spannendes Ding, so.
Wir müssen aber leider so ein bisschen zum Ende kommen. Ich würde gerne noch eine Sache nachvollziehen zum Schluss, damit die Sache ganz rund ist und die ganzen Bezüge hier im Text nochmal ein bisschen deutlich werden. Und zwar sagt Jesus ja was Konkretes. Ja, er verlangt von ihm nicht nur die Klappe zu halten, sondern er verlangt von ihm, sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern, ja, eigentlich soll er Folgendes machen, geh hin und zeige dich dem Priester und opfer für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Also, Jesus bricht das Gesetz, indem er einen Aussätzigen berührt. Und dann sagt er, geh hin zum Priester und halt das Gesetz ein. Ich habe dazu eine gute Interpretation gelesen vorhin in der Wuppertaler Studienbibel. Altes Ding, manchmal ein bisschen komisch formuliert und sehr fromm. Aber es bringt auch manchmal gute Perspektiven auf den Text. Und diese Perspektive sagte, Jesus bricht das Gesetz aus Liebe, aber auch nur aus Liebe, um das Gesetz zu erfüllen. Also, der Kranke wird geheilt, weil Liebe wichtiger ist, als Gesetze einzuhalten, weil die Gesundung eines Menschen Gott wichtiger ist, als dass sich alle starr an die Gesetze halten. Aber damit hat er keineswegs gesagt, das Gesetz ist doof, sondern er hat einen Menschen zurückgeholt in die Gemeinschaft, damit er wie alle anderen dem guten Gesetz Gottes folgen kann. Der Kranke dürfte nie zum Priester gehen, wenn er nicht heil wäre und nicht rein wäre. Und wenn er zum Priester geht, dann soll der Priester sagen, stimmt, kann ich feststellen, der ist wieder gesund. Und dann sagt der Priester, was für ein Wunder. Hier steht ihnen zum Zeugnis, ja. Der Priester und seine Kollegen sollen feststellen, hier hat Gott geheilt, hier hat Gott gewirkt. Und nicht irgendwo, also und der Kranke soll nicht irgendwo in die Lande ziehen und sagen, hey, ich habe ein volles Wunder erlebt, sondern er soll das machen, was er erbeten hat, ja. Wenn er rein ist, soll er auch wieder zu Gott kommen, zum Gotteshaus. Und er soll wieder in die Gemeinschaft integriert sein und sich nicht selber als Teil außerhalb der Gemeinschaft darstellen nach dem Motto, ich bin der Geheilte.
Ja.
Am Ende unseres Textes steht, dass Jesus nicht mehr öffentlich irgendwo hingehen kann, weil einfach die Crowd zu groß ist. Die Leute rennen alles um und walzen alles nieder, weil sie jetzt Jesus für so einen krassen Heiler halten. Deswegen macht er dieselbe Nummer wie Johannes, geht raus in die Wüste und verbirgt sich und wieder Party in der Wüste, Simon.
Party in der Wüste, das ist ja richtig geil. Ja, Jesus, was hast du da nur gemacht? Tja, hättest du da nicht lassen können? Den einen Typen, vielleicht wäre das besser gewesen? Wir wissen es nicht.
Tja, aus Liebe macht man gerne mal Fehler und auch Jesus war bereit, nicht alles richtig zu machen, damit jemand wieder gesund wird. Und in der nächsten Folge wird die Party in der Wüste mal kurz wieder nach Kapernaum verlegt. Die Jünger und Jesus sind also noch in der Nähe, in dem kleinen Dorf. Da ist er nicht sicher vor seinen Followern. Wir hoffen auch, dass wir in Zukunft nicht sicher sein werden vor all unseren Followern, die mit uns wild in Gespräche ausbrechen und offenbart weiter bekannt machen, damit wir gemeinsam diese Bibel lesen können und interessante neue Sachen entdecken, die wir hier vielleicht übersehen haben.
Ja, und da gab es doch tatsächlich jemanden, der zu mir sagte, Simon, ich würde gerne euch ein bisschen was Längeres schreiben, aber ich habe das Gefühl, wenn ich das mache, dann lest ihr euch das auf gar keinen Fall durch. Du liegst falsch.
Fail.
Schreib.
Ja.
Ja.
Gut, dann schreibt, liebe Leute. Wir freuen uns auf die nächste Woche mit euch, mit Offenbart. Bleibt wertig.